Hallo und herzlich willkommen zu Haut und Herz, der Kinderhaut-Podcast. Erfahre in der heutigen Folge von anderen Eltern, welche Geheimtipps bei ihren Kindern mit Neurodermitis helfen. Außerdem lernst du, welche Neurodermitis-Mittel in deiner Küche auf dich warten, welche Vor- und Nachteile Hausmittel für die Haut haben und warum ich als Kinderhautärztin Apfelessig zwar im Salat, aber nicht auf der Haut mag. Wie immer gilt, dieser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Für eine individuelle Beratung wende dich deshalb bitte immer an deinen behandelnden Arzt oder Ärztin. Und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
Guten Morgen, Tati.
Schönen guten Morgen, Felix.
Guten Morgen, liebe Herzis. Ich freue mich sehr, hier wieder in Deutschland angekommen zu sein und endlich wieder zusammen mit Tati im Studio zu sitzen, in unserem geliebten Haut- und Herzstudio in Berlin-Charlottenburg.
In diesem Moment, wo du sprichst, Felix, die Sonne aufgeht.
Ganz genau. Tati, heute haben wir uns ja was ganz Neues vorgenommen, eine Sache, die wir so noch nie gemacht haben. Und zwar.
Ich bin super aufgeregt.
Ganz genau, ich bin auch super aufgeregt, weil es für uns eben was ganz Besonderes ist. Heute geht es darum, dass wir über die medizinischen Empfehlungen sprechen, die ihr uns gegeben habt. Wir haben ja vor ein paar Tagen mal gefragt, welche Geheimtipps kennt ihr bei Neurodermitis? Und es haben sich so viele von euch gemeldet mit wirklich einer total großen Bandbreite an verschiedenen Sachen.
Ja, so viele ja, Felix, dass wir auch gesagt haben, wir können nicht alles in einer Folge unterbringen. Deswegen jetzt schon kleiner Spoiler, es wird auf jeden Fall einen zweiten Teil geben. Das waren einfach mega viele Tipps dabei. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle.
Ganz genau, vielen Dank. Ich fand es total spannend, weil auf der einen Seite waren Sachen dabei, die ich schon kenne, die wir auch so oder in abgeänderter Form auch im Krankenhaus gemacht haben, von denen wir irgendwie alle wissen, dass die gut funktionieren. Mit alle meine ich wie Ärzte, ja, dass wir wissen, dass die gut funktionieren bei Neurodermitis. Es waren aber auch echt Sachen dabei, wo ich fast einen Schrecken gekriegt habe, weil ich mir dachte, boah, sowas machst du bei den Entzündungen bei deinem Kind drauf?
Ich staune auch immer, was sich andere Eltern trauen. Ich bin ja dagegen wirklich ein richtiger Schisser. Und auch mit welcher Kreativität ja da vorgegangen wird. Also von Zahnpasta über Wachteleier, über Pipiwindel. Also da waren ganz viel crazy Sachen dabei. Und es hat aber auch mega Bock gemacht, das einfach mal zu hinterfragen und zu gucken, hey, was ist da dran? Warum könnte das denn wirken? Weil ich meine, ihr habt uns ja berichtet, dass es bei eurem Kind gewirkt hat. Und wer heilt, hat recht. Das ist ja so ein blöder Spruch, den ich aber als sehr wahr empfinde. Und deswegen habe ich mir das auch zum Vorsatz gemacht, da wirklich nochmal zu recherchieren und zu gucken, was ist da dran und das nicht einfach so abzutun und zu sagen, oh nee, noch nie gehört, das kann auch nichts bringen. Deswegen seid gespannt.
Ganz genau. Wir Ärzte neigen ja oft so ein bisschen dazu, irgendwie nur die eine Wahrheit zu kennen, wo wir sagen, ja, ich meine, alles, was nicht im Lehrbuch steht, ist irgendwie Quatsch. Aber das ist gar nicht der Fall. Und ich glaube, es gibt ja auch Sachen irgendwie aus der Hausapotheke, die seit Jahrhunderten schon verwendet werden, die auch vielen Leuten schon geholfen haben. Und es macht absolut Sinn, wenn man sagt, man möchte sowas mal ausprobieren, es einfach mal auszuprobieren für sich.
Du, in jedem Fall. Ich glaube, es ist aber noch nicht mal mehr so nur das, was im Lehrbuch steht, gilt. Aber für mich, ich fühle mich einfach deutlich wohler mit Behandlungen, die ich selber schon empfohlen habe, wo ich wirklich selber auch schon Patienten hatte und gesehen habe, das bringt was oder das bringt eben nichts. Ja, und da fühle ich mich zu Hause und deswegen alles, was ich noch nicht ausprobiert habe, tue ich mir ein Stück weit schwer, das euch dann auch zu empfehlen. Aber deswegen ist es halt so schön, dass wir jetzt sozusagen in der großen Gruppe hier mit euch als Community einfach mal die Tipps austauschen, finde ich ganz klasse.
Ganz genau. Und wir haben uns überlegt, dass wir einfach mal die Tipps von euch Punkt für Punkt durchgehen. Und einfach mal so ein bisschen erzählen, was es in uns auslöst, welche Assoziationen wir dazu haben, ob wir das vielleicht selbst schon ausprobiert haben, ob unser Gefühl eher so ist, ja, unbedingt zu Hause ausprobieren oder vielleicht lieber die Finger davon lassen.
Genau, und es geht eben nicht darum, jetzt zu gucken, so hey, gibt es dazu irgendwie Untersuchungen an 150.000 Leuten oder nicht, sondern ja, einfach eine persönliche Bewertung, wie wir dazu stehen. Und wir hoffen, dass euch das dann auch bei der Entscheidungsfindung, wenn ihr sagt, hey, das wollen wir auch gerne mal bei unserem Kind ausprobieren, dass euch das hilft.
Lass uns noch mal mit drei schnellen Fakten erklären, was Neurodermitis eigentlich ist. Neurodermitis betrifft bis zu 20% der Kinder weltweit. Vor allem betroffen sind Kleinkinder. Die Kinder haben trockene, entzündete Haut, die stark juckt. Die Mehrzahl der Kinder verliert die Neurodermitis bis ins Erwachsenenalter.
Legen wir gleich los. Von euch mehrfach genannt war Kokosöl.
Kokosöl, also das ist das Öl, was aus der Kokosnuss gewonnen wird, denke ich mal.
Naja, Felix, du hast ja jetzt gerade 3 Wochen, 4 Wochen hier ayurvedische Ernährung hinter dir. Da wurde sicherlich ganz, ganz viel mit Kokosöl gekocht, was klassischerweise in der Küche zur Anwendung kommt. Wenn es um Kokosöl für die Hautpflege geht, verwendet man in der Regel ja dieses native, kaltgepresste Kokosöl.
Genau, ich finde es, ich mag Kokosöl ganz gerne. Man kennt es eben auch aus verschiedenen Gerichten, gell? Das heißt, es riecht auch irgendwie gut. Und deswegen verstehe ich auch, dass man das so als Hautpflegeprodukt auf die Haut aufträgt.
Ja, ich weiß zum Beispiel von meinem Schwager, der Inder ist, dass es zum Beispiel in Indien ganz, ganz viel angewendet wird und wirklich schon die Babys ab dem Babyalter damit auch eingecremt werden und das quasi als Hautpflege benutzt wird.
Ist ja irgendwie auch eine super natürliches Mittel, um die Haut schön feucht zu halten, was ja eben bei der trockenen oder Mieteshaut eines der großen Probleme ist. Deswegen, why not, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und neben jetzt diesem rein, ja, wie soll ich sagen, wenn man überlegt, ja, die Haut ist trocken, die braucht Fett und Kokosöl enthält eben Fette, ja, ist es aber auch so, dass Kokosöl ja anti-entzündliche Eigenschaften hat, sodass man es nicht nur zur Hautpflege, sondern speziell eben auch bei Neurodermitis betroffener Haut verwenden kann, um die Rötung und den Juckreiz etwas zu reduzieren.
Ach, das ist ja cool. Also auf der einen Seite hat man diese pflegende Komponente und auf der anderen Seite ist es eben auch gut oder man kann es eben auch ausprobieren, um ganz gezielt Entzündungen in der Haut zu behandeln.
Leichte Entzündungen, genau.
Das ist eben ganz wichtig. Klar, man darf keine zu hohen Erwartungen haben. Ist am Ende des Tages wahrscheinlich die pflegende Wirkung im Vordergrund, würde ich mal sagen.
Ja.
Aber eben bei leichten Entzündungen, warum nicht? Ja, und ich meine, bei vielen Neurodermitiker-Kindern, das weißt du genauso gut wie ich, ist die Haut ja immer so ein bisschen entzündet. Und das heißt, warum nicht was verwenden, was auf der einen Seite natürlich ist und auf der anderen Seite auch eben so ein bisschen die Entzündung aus der Haut rausbringt.
Ja, in jedem Fall. Also von mir gibt es ein klares Daumen hoch. Wenn ihr sagt, ihr möchtet eine rein natürliche Hautpflege, ist Kokosöl unter den verschiedenen Ölen in der Küche, die bei euch rumstehen, sicherlich eines, was ihr gerne mal ausprobieren könnt.
Du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, im Zuge dieser Folge und auch der nächsten Folge werden wir noch über ganz verschiedene andere Dinge aus der Küche sprechen, unter anderem auch verschiedene Öle. Aber so viel zum Kokosöl. Tati, nächster Punkt, Shea Butter.
Sagt man Shea Butter oder sagt man Shea Butter? Ich weiß es gar nicht, Felix.
Es ist irgendwie so ein Wort, wo man nie genau weiß, wie man es ausspricht. Ich dachte immer, das heißt Shea Butter, so aus dem Amerikanischen, aber...
Weil eigentlich kommt ja, die Shea Butter wird ja aus der Nuss des Shea Baums gewonnen und wird ja ganz, ganz viel auch in Teilen Afrikas verwendet, wo eben dieser Baum auch wächst. Aber da müssten wir eigentlich nochmal fragen, wie man das genau ausspricht. Also ich sage Shea Butter, du sagst Shea Butter, ihr wisst auf jeden Fall, was gemeint ist. Es ist ein Wirkstoff, der super, super oft auch in Cremes vorhanden ist, die ihr so auch im Drogeriemarkt zum Beispiel bekommt.
Ganz genau, man liest es auf ganz vielen Etiketten, enthält Shea Butter und irgendwie viele, ich glaube, das ist auch fast wie sowas, was draufsteht, warum Leute dann auch ein bestimmtes Produkt kaufen. Ist irgendwie sexy, oder? Wenn da draufsteht Shea Butter, dann ist so... Irgendwie ist es natürlich und genau das Richtige. Ich persönlich muss sagen, dass ich davon gar nicht vor allzu langer Zeit zum ersten Mal erfahren habe. Also ich kannte das gar nicht. Wir in der Klinik verwenden ja ganz häufig solche, ja, sehr, ich sag mal, ja, so Sachen, die wenig mit einem Naturprodukt zu tun haben. Deswegen habe ich das erste Mal Shea Butter gehört und dann gedacht, das ist bestimmt wieder...
Typisch Arztfehl, ich habe erstmal die Augen gerollt wahrscheinlich und gedacht, so ein Mist.
Ja, irgendwie, ich dachte so, das ist bestimmt wieder so ein Trend irgendwie, wo viel versprochen wird, aber wenig eingehalten und... Habe mich dann so ein bisschen auf die Suche gemacht, so ein bisschen auch ein bisschen nachgelesen im Internet und ein paar Studien angeguckt, die es tatsächlich zu dem Produkt auch gibt und gesehen, dass es wirklich, dass da eigentlich nichts gegen spricht. Also das scheint ein sehr gutes Pflegemittel zu sein und besonders eben bei der ganz empfindlichen, zu Entzündungen neigenden Haut bei Neurodermitis ist es was, das man wirklich gut einsetzen kann.
Ja, vor allen Dingen, ja, du sagst es ja bei der empfindlichen Haut, man muss ja auch immer gucken, alles, was ich auf die Haut gebe, wenn die Hautbarriere eben nicht ja, ganz in Ordnung ist, wie das bei der Neurodermitis der Fall ist und deswegen leichter ja auch immer Wirkstoffe durch die Haut in den Körper eindringen können, ist es auch super wichtig, dass diese Inhaltsstoffe keine Allergien und keine Hautreizungen auslösen können. Und das ist eben ein Vorteil von Shea Butter, das wird sehr, sehr gut vertragen.
Jetzt ist Shea Butter, ist aber ziemlich, jeder, der es mal in der Hand hatte, ist ja, das ist ja so eine ganz, hat so eine ganz dicke, fast solide Konsistenz. Also das ist richtig wie Butter.
Genau, aber deswegen, ich verwende es zum Beispiel super gern auch bei meinen eigenen Kindern, ja, als Wind- und Wettercreme, ja. Also gerade wenn es jetzt irgendwie rausgeht, es ist draußen um die 0 Grad, einfach so die Bäckchen, die sonst ja immer ja, stark zur Trockenheit neigen, die damit schön eincremen und richtig einfetten. Das hilft super gegen Wind und Nässe und Kälte zu schützen, dass die Haut nicht austrocknet.
Du verwendest es also eher gezielt an bestimmten Stellen im Körper deiner Kinder.
Ja, mir wäre es einfach sonst viel zu barzig und ich wüsste gar nicht, wie ich meine Kinder danach anziehen soll. Das ist einfach so von der Praktikabilität im Alltag, wüsste ich gar nicht, wie ich das anders mache. Also ich setze es in der Tat einfach gezielt für sehr trockene Stellen ein. Die Lippen verwende ich es gerne, für die Wangen verwende ich es gerne. Ja, da finde ich es super.
Also zusammengefasst, Shea Butter ist insgesamt ein toller Inhaltsstoff, ist ein tolles Produkt, aber es hat eben so ein bisschen praktische Einschränkungen, eben durch die Konsistenz, was dazu führt, dass Tati's eher dazu verwendet, ganz gezielt an bestimmten Stellen das einzusetzen und jetzt nicht für die tägliche Pflege jeden Tag Shea Butter von oben bis unten.
Nee, weil da nehme ich einfach lieber was eine Mischung aus Öl und Wasser darstellt, also die klassische Creme oder Lotion, die man zur Hautpflege einsetzt, weil das zieht einfach besser ein und ja, dann warte ich ein paar Minuten, dann geht's los.
Und dann haben wir noch ein Öl auf der Liste und zwar das Mandelöl. Das wurde uns auch als Geheimtipp zugeschickt und zwar Mandelöl besonders zum Baden.
Ja, Mandelöl ist vielleicht auch gar nicht mehr so ein geheimer Geheimtipp, ja, weil es ja in ganz, ganz, ganz vielen Kinderprodukten auch enthalten ist. Ich persönlich nutze es auch super gerne, gerade jetzt bei meiner, ja, 7 Monate alten Tochter, wo ich sonst eigentlich nicht so auf Badezusätze oder sowas stehe, weil sie braucht es auch eigentlich nicht, weil sie ja gar nicht richtig schmutzig ist. Da ist es super.
Lass uns mal ganz kurz drüber sprechen, wie man das Mandelöl genau einsetzt. Also ich kenne es so und so haben wir das tatsächlich auch bei meiner Ausbildung in der Hautklinik gemacht, dass man so ein kleines bisschen Mandelöl ins Badewasser mit dazu macht. Und das Coole ist, was ich irgendwie super cool fand, ist, dass ich da, weil es ja ein Öl ist und Öl schwimmt oben, da setzt sich sozusagen eine ganz hauchdünne Ölschicht auf das Badewasser drauf. Und wenn das Kind, ja, man kann sich das irgendwie auch ganz plastisch vorstellen, finde ich, wenn das Kind aus dem Wasser herausgenommen wird, legt sich sozusagen dieses Öl wie so eine Schicht über den ganzen Körper.
Ja, die Haut fühlt sich ja auch toll an im ersten Moment, ist so ganz zart und weich. Da würde ich aber immer sagen, lasst euch da nicht täuschen von diesem Hautgefühl. Ich würde nämlich trotzdem immer empfehlen, auch wenn ihr in Mandelöl gebadet habt, dass ihr danach die Haut nochmal eincremt, weil Öl alleine ist eben als Hautpflege nicht ideal, weil die Haut braucht beides. Die braucht Wasser, die braucht Feuchtigkeit. Gerade die Neurodermitis-Haut verliert ja Feuchtigkeit und ist trocken. Das heißt, die braucht Wasser und sie braucht Fett, die dafür sorgt, dass das Wasser in der Haut versiegelt wird.
Okay, verstehe. Also für dich ist es sozusagen ein Zusatz, eine Sache, was du gerne auch verwendest, aber eben nicht alleinig, um die Haut deines Kindes zu pflegen.
Genau, ich benutze es tatsächlich eher sogar einfach als Reinigungsmaßnahme. Ich gebe oft einfach einen Schuss Mandelöl auf den feuchten Waschlappen und wasche damit dann gezielt zum Beispiel die schmutzigen Patschehändchen oder gerne auch mal die fette Wind- und Wettersalbe, die ich sonst nicht vom Gesicht runter waschen kann, damit ab. Oder hier die Filzstifte von den Fingern. Dafür finde ich es super. Und ins Badewasser selber, ja, würde ich, wenn dann eher so ein Mandelölbad geben, was tatsächlich emulgiert, also wo sich das Fett wirklich gut verbindet auch mit dem Wasser, dann wird das Wasser auch so milchig trüb und da habe ich nicht nur diese Fettaugen oben aufschwimmen. In der Forschung ist, dass das dann die Haut einfach noch besser pflegt, wenn ich sage, ich will wirklich schon beim Baden pflegen. Sonst mache ich Pflege nach dem Bad, indem ich dann die Haut einmal eincreme.
Okay, das bedeutet, es gibt im Prinzip drei Möglichkeiten, die wir jetzt besprochen haben. Einmal eben das Öl ins Wasser, damit dann so eine dünne Schicht sich darauf absetzt. Dann Möglichkeit Nummer zwei, eine emulgierte Form, damit das Wasser so milchig wird und eben die Haut schon während dem Baden pflegt. Und die dritte Möglichkeit, die du kurz angeschnitten hattest, war, dass man das Mandelöl dafür verwendet, um irgendwie Schmutz und Dreck von der Kinderhaut zu entfernen.
Ein Seifenersatz quasi.
Ja, ich finde das eigentlich auch eine super Sache. Das kam zwar bei dem Geheimtipp unseres Zuhörers gar nicht so raus, da ging es ja ums Baden, aber ich finde es trotzdem absolut sinnvoll, da mal kurz drüber zu sprechen, weil Mandelöl natürlich ein toller Ersatz ist für so eine aggressive Seife. Ja? Das Letzte, was du bei einem Kind machen willst mit Neurodermitis, ist ja die Haut zu reizen und zu schädigen, zu irritieren mit irgendeiner aggressiven Seife. Ja? Das heißt, wenn ein Kind nach Hause kommt aus der Kita und voll ist mit irgendwelchen Farben, mit den Handmalfarben, dann willst du natürlich die Farben runterbekommen, aber du willst keine aggressive Seife verwenden. Und da kann man eben sowas wie so ein Öl, eben Mandelöl in dem Fall, ganz gut mal ausprobieren.
Ja. Oder eben fetthaltige Salben, so wie Wind- und Wettersalbe, Sonnencreme, die ja auch alle auf Fettbasis sind, lassen sich halt viel leichter mit Fett auch von der Haut wieder runterwaschen. Das ist super.
Kommen wir zum nächsten Produkt, zum nächsten Geheimtipp. Jetzt geht es um Tallow, T-A-L-L-O-W. Da war ich echt überrascht, als ich das gehört habe.
Wir müssen vielleicht für alle Zuhörer und Zuhörerinnen noch einmal kurz sagen, was ist eigentlich Tallow? Weil Felix und ich wussten es beide nicht. Es ist nichts anderes als tierisches Schmalz, heißt also ein aufgereinigtes und dann eingeschmolzenes tierisches Fett, was vor allen Dingen aus Rind gewonnen wird, aber auch so abgefahren, irgendwie Ziege, Dachs. Gibt es also unterschiedliche Tiere, aus denen das gewonnen wird.
Warte mal, da gehen Leute her und nehmen so Tierfett und schmieren sich damit ein.
Ja, ich kannte das auch eher aus Bayern, Felix, wo du und ich ja auch unsere Ausbildung gemacht haben, von der Stulle, ne? Also vom Brot.
Ganz genau, da gibt es doch das hier, das Griebenschmalz und sowas, was man irgendwie auf dem Brot isst. Und das Griebenschmalz verwendet man dann beim Kind, um sich damit irgendwie die Haut schön geschmeidig zu bekommen.
Also so oder so ähnlich muss es ablaufen, genau. Und also es werden alle möglichen Heilsversprechen rund um dieses Tallow gemacht. Da sind natürlich Fette drin, ja, die auch sicherlich einen pflegenden Aspekt haben. Da sollen dann auch noch Vitamine darin sein, die besonders gut für die Haut sein sollen. Und sogar eine anti-entzündliche Wirkung wird ihm nachgesagt. Ich wäre damit aber ehrlicherweise sehr zurückhaltend, gerade wenn es irgendwie um die Kleinsten geht, also die Babys und die Kinder. Weil am Ende weiß ich nicht, was da wirklich drin ist und wie stark das aufgereinigt ist. Und bevor ich das auf die Kinderhaut gebe, wäre ich sehr zurückhaltend. Zumal es ja auch einfach wirklich gut getestete, super sichere Alternativen gibt.
Ich glaube, das ist eben so ein wichtiger Punkt. Ja, ich meine, man kann schon viel machen. Ja, und manche Sachen sind auch nicht so schädlich. Aber ich muss sagen, ich finde halt, es gibt echt gute Sachen, die halt irgendwie ein bisschen erprobter sind und vielleicht auch nicht so eklig. Ich persönlich würde mir ungern irgendwie so ein tierisches Fett aus der Fettschwarte auf die Haut von meinem Kind drauf schmieren.
Vor allen Dingen, ich kann ja irgendwie euch herzlichst total verstehen, dass ihr sagt, ihr wollt gerne ein natürliches Produkt auf die Haut eurer Kinder und ihr wollt nicht sowas Hochverarbeitetes. Aber let's face it, also so Tallow wird ja hoch aufgereinigt und ist dann auch nicht mehr wirklich in Naturprodukt. Dann verwendet doch vielleicht lieber so ein Kokosöl als Beispiel, ja, was eben ein reines Naturprodukt ist und macht lieber das. Da gibt es auch einfach mehr Anwendungen und bessere Untersuchungen zum Kokosöl, als es das jetzt für Tallow noch gibt.
Aber, Tati, ich meine, uns wurde dieser Geheimtipp nicht umsonst geschickt und wenn das eben manchen Kindern hilft, dann spricht auch nichts dagegen, weil, wie du sagst, wer heilt, hat recht. Meine persönliche Meinung wäre aber, ich würde es eher nicht machen.
Ja, und ich meine, es geht gerade irgendwie total viral auf Instagram, ja. Also nicht nur jetzt in Sachen Neurodermitis, sondern auch Anti-Aging und Hautpflege bei Erwachsenen mit gesunder Haut wird hier Dick Tallow aufgetragen. Ich bin persönlich als Mutter und als Hautärztin da einfach zurückhaltend mit diesen viralen Trends. Ich würde nicht gleich jeden Trend aus dem Internet bei meinem Kind ausprobieren. Das Risiko würde ich gar nicht eingehen.
Tati, ich glaube, wir sind uns da einig. Tallow kommt für uns eher nicht in Frage. Nächster Geheimtipp.
Apfelessig ist wiederum was, was ich super, super gerne mag. Im Salat.
Das ist eben der Punkt, ja. Das ist auch wieder ein Tipp aus der Küche. Ich war wirklich überrascht, als ich das gelesen habe, weil ich kannte es nicht, sage ich ganz ehrlich. Ich habe noch nie davon gehört, dass man Neurodermitis mit Apfelessig verbessern kann. Und ich war aber auch so ein bisschen erschrocken, weil Apfelessig ist ja super sauer, ja. Und die Haut bei den Kindern ist ja entzündet, die ist gereizt, die ist rot, die ist trocken, die ist offen, ja. Stell dir mal vor, du hast eine Wunde und du tust dir so eine Säure da rein.
Genau, ich glaube, also an der Stelle nochmal ganz wichtig, diese Apfelessig-Anwendungen, das erfolgt ja meistens in Form von Umschlägen und dabei wird aber immer, immer verdünnter Apfelessig genommen. Also zum Beispiel ja ein Teil Apfelessig auf 10 Teile Wasser. Das heißt, es ist hochverdünnt, es ist nicht der pure Essig. Das kann nämlich wirklich auch zu schweren Verätzungen an der Haut führen. Sondern wenn man das macht, dann macht man das immer in verdünnter Form. Aber trotzdem, die Idee, Essig auf wundeentzündete Haut zu geben, fand ich auch absolut kontraintuitiv. Aber wenn man mal guckt, der Apfelessig, gerade die enthaltene Essigsäure, hat eben den Vorteil, dass sie den Haut-pH-Wert eben wieder normalisiert, das heißt leicht sauer macht.
Haut-pH-Wert kennt ihr, das ist der natürliche Säureschutzmantel, kennt man aus der Werbung. Und der ist eben auch betroffen bei der Neurodermitis.
Genau, und die Haut ist quasi gesund, wenn sie ein bisschen sauer ist. Und deswegen die Idee, mit saurem Essig die Haut gesünder zu machen, ist nicht so abwegig und da ist auch ein bisschen was dran. Außerdem mögen das auch die Bakterien auf der Haut, gerade diese Staphylokokken, die ja die Neurodermitis verschlechtern können, mögen auch dieses saure Umfeld nicht so gerne. Das heißt, es hat auch ein bisschen eine antibakterielle Wirkung, der Apfelessig.
Und deswegen, denke ich, ist es eben auch so im Gespräch, oder? Also auf den ersten, also wenn man es das erste Mal hört, denkt man, oh Gott, aber es gibt schon ein paar Punkte, die auch dafür sprechen.
Ja, also wenn ich das machen würde, dann wie gesagt, bitte immer nur verdünnt, sonst riskiert ihr auch schwere Verätzungen an der Haut. Bitte immer nur verdünnt anwenden. Und ich könnte mir das allenfalls vorstellen, wenn zum Beispiel die Neurodermitis an kleineren Stellen, zum Beispiel im Gesicht ja häufig bei den Kindern der Fall, wenn die sich mit Bakterien infiziert und sich da die Staphylokokken vermehren, die Haut nässt und es bilden sich so gelbe Krusten, dann könnte ich mir vorstellen, dass man da einfach mal 20 Minuten so einen verdünnten Apfelessig-Umschlag macht. Aber auch da, ich glaube, es gibt bessere Alternativen.
Das ist halt eben wieder mal so ein Punkt, ja. Ist es was, wo wir als Ärzte vielleicht vom Gefühl her sagen, das kann man schon mal probieren, aber, und jetzt großes Aber, es gibt natürlich auch tolle andere Mittel, die eben nicht reizen, die eben keine Säure sind und die auch wirklich ja, nachgewiesene Effekte haben.
Ja, in dem Fall, also in meinem geschilderten Fall jetzt zum Beispiel Kind, nässende Wangen mit Bakterien super infiziert im Gesicht, würde ich zum Beispiel Schwarzteeumschläge super finden. Felix, was denkst du?
Auf jeden Fall. Ich meine, Schwarzteeumschläge, Schwarztee, Apfelessig, beides Produkte aus der Küche. Aber eben Schwarztee ist was, was die Profis verwenden. Also das ist nichts, kein Hokuspokus, sondern die Stoffe, die da drin enthalten sind.
Haben wir ja auch in der Klinik oft genug angewendet, ne?
Und oft genug gesehen, wie toll das funktioniert. Also, unterm Strich, Apfelessig eher ungern so vom Feeling her, würde ich sagen, weil es eben tolle Alternativen gibt, wie zum Beispiel die Schwarzteeumschläge.
Yes. So, jetzt sind wir schon im Essigfach in der Küche angekommen. Bei mir zumindest lagert neben dem Essig auch gleich das Olivenöl.
Ganz genau, das Extra Virgin Olive Oil aus Italien oder aus Spanien.
Ich weiß aber auch, dass es Eltern gibt, die dieses Olivenöl wirklich also auf dem Wickeltisch oder im Badschrank parken, weil sie es wirklich Tag ein, Tag aus auch zur Hautpflege verwenden.
Und da muss ich wiederum sagen, so ganz intuitiv kann ich das total nachvollziehen, weil ich liebe Olivenöl, finde es so geil einfach. Alles schmeckt besser mit Olivenöl und nicht umsonst tun Italiener auch immer literweise Olivenöl auf ihre Gerichte. Aber Tati, Olivenöl auf die Haut. Eher ja, eher nein. Was ist dein Gefühl?
Klares Nein von mir, Felix.
Ja, tatsächlich wusste ich das auch schon. Du bist ja grundsätzlich auch jemand, die sagt, Essen lieber in den Mund, aber nicht auf die Kinderhaut, oder?
100%. Und ich sag dir auch, warum, Felix. Es ist Tatsache, dass Nahrungsmittel, die über die Haut Kontakt mit unserem Immunsystem haben, eben viel eher die Chance haben, Allergien hervorzurufen, als wenn der erste Kontakt über ganz normal unseren Darm stattfindet. Also wir wollen Nahrungsmittel essen, das Immunsystem lernt die Nahrungsmittel kennen und chillt und denkt, ach ja, alles klar, bin ich fein mit. Kommen die Nahrungsmittel aber über die Haut, dann reagiert das Immunsystem oft ja, beleidigt und neigt eben eher zu einer Allergie. Das ist der Grund.
Und das ist eben der Grund, warum Nahrungsmittel in den Mund sollen und nicht auf die Haut, weil eben Nahrungsmittel dafür bekannt sind, häufig Allergien auszulösen.
Genau, aber das ist gar nicht das Problem bei dem Olivenöl, dass es Allergien verursacht. Sondern es ist klar nachgewiesen, dass die enthaltene Ölsäure die natürliche Hautbarriere und die natürlich in unserer Haut vorkommenden Fette eben schädigen kann, was dazu führt, dass die Haut auf Dauer trockener wird, eher gereizt wird, eher Entzündungen entwickelt. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich bei unseren Kindern mit Neurodermitis bewirken wollen.
Und trotzdem ist es so, dass man das von vielen Eltern hört, dass die Olivenöl erfolgreich einsetzen.
Ich glaube, die Frage ist einfach immer nur, für was? Ich zum Beispiel bin auch ein Fan von Olivenöl, um zum Beispiel hartnäckige Schuppen auf der Kopfhaut zu entfernen. Ja, Kopfgneis bei den Babys, das funktioniert gut. Ja, aber das ist ja intakte Haut. Ja, da ist die Hautbarriere in Ordnung. Das ist gesunde Haut in Anführungszeichen. Da wende ich es auch nur kurzfristig für ein paar Tage an, bis die Schuppen eben weg sind. Aber jetzt dauerhaft ein Kind mit Neurodermitis mit Olivenöl einzucremen, weil ich es eigentlich ja gut meine, ist eben keine gute Idee.
Also Olivenöl zusammen mit dem Apfelessig lieber auf den Salat. Jetzt sind wir schon ein paar Geheimtipps durch. Kommen wir zu noch einem Produkt aus der Küche, was, glaube ich, alle von euch kennen, zumindest vom Hören. Das sind die Quarkwickel.
Ja, herrlich. Quarkwickel in der Tat. Das ist so für mich ich glaube, das hat mir meine Oma schon früher irgendwie empfohlen, wenn ich Sonnenbrand hatte. Und ja, ich hatte als Kind Sonnenbrand.
So was Schlimmes hast du gemacht?
Ja, oder meine Eltern zugelassen, in der Tat. Und deswegen kämpfe ich ja heute mit dir zusammen, Felix, ja auch so dafür, dass andere Kinder keinen Sonnenbrand bekommen. Aber anyway, Quarkwickel bei Sonnenbrand. Ich weiß, das hat meine Großmutter mit mir gemacht. Und das war auch mega angenehm.
Lass uns mal ganz kurz drüber sprechen, wie man sowas eigentlich macht.
Ja, also du gehst in deinen Kühlschrank, schnappst dir so eine Packung Quark, egal welche Fettstufe, und dann klatschst du dir da eine schöne Menge auf die entzündete Haut und kannst darum dann ein trockenes Tuch oder auch gerne irgendwie ein feuchtes Handtuch wickeln und lässt es einfach mal 20 Minuten auf der Haut. Und weil es ja so einen hohen Wassergehalt hat, der Quark, und der aus dem Kühlschrank kommt, es ist eben wahnsinnig angenehm kühlend.
So, jetzt hast du schon gesagt, bei Sonnenbrand kann das eine gute Idee sein. Wie ist es bei der Neurodermitis?
Ja, ich wiederhole mich. Also auch da gilt, da ist für mich, auch wenn das Risiko nicht riesengroß ist, aber das potenzielle Risiko, dass man dadurch eben eine Kuhmilchallergie hervorruft, ja, weil über die kaputte Hautbarriere die Milch in die Haut hineindringt, wäre es für mich nicht wert.
Und man darf eben nicht vergessen, Kuhmilchallergie ist eine der häufigsten Allergien, die bei kleinen Kindern auftreten.
Und gerade die mit Neurodermitis haben ja ein höheres Risiko, Nahrungsmittelallergien zu entwickeln. Und wenn man jetzt mal guckt, mehr als diesen Kühleffekt hat Quark eigentlich auch nicht.
Also da sind jetzt keine speziellen Inhaltsstoffe drin, die irgendwie die Entzündungen lindern oder irgendwie pflegend die Hautbarriere stärken?
Also nicht, dass ich wüsste, Felix.
Deswegen sagst du, Quarkwickel bei Sonnenbrand ja, Neurodermitis nein?
Korrekt, Felix. Wenn ihr die Haut kühlen wollt, am liebsten einen feuchten Umschlag, einfach mit Leitungswasser und einer sauberen Kompresse oder einem sauberen Tuch. Das wirkt wunderbar kühlend. Ihr müsst keinen Quark verwenden. Da wäre mir persönlich das Risiko zu hoch, dass ich darüber eine Nahrungsmittelallergie erzeuge. Es gibt gute Alternativen.
Unterm Strich kann man im Prinzip sagen, bei allem, was aus der Küche kommt, erstmal ein bisschen Vorsicht, da ist eine Grundskepsis gar nicht verkehrt, aber es gibt eben auch ein paar Sachen, eben wie das, was wir oben schon besprochen haben, Kokosöl zum Beispiel, Mandelöl, die auch super funktionieren bei Neurodermitis.
Genau.
Wir sind jetzt super viele Geheimtipps von euch durchgegangen und tatsächlich kommen noch ganz schön viele mehr.
Oh, wir haben noch Highlights für euch.
Wir haben noch richtig coole Highlights. Wir haben uns aber vorgenommen, das Ganze in zwei Episoden aufzuteilen, weil es einfach sonst ein bisschen zu viel geworden wäre. Und ich glaube, wir wollen hier niemanden überfordern. Deswegen sage ich, Tati, lass uns an der Stelle mal einen Strich machen. Und alle anderen Geheimtipps gibt es dann nächste Woche.
Ganz genau. Oder aber in unserem Newsletter, den ihr gerne abonnieren könnt, dann kriegt ihr nochmal die Zusammenfassung der Folge, alle eure Geheimtipps zusammengestellt und auch wenn ihr wollt, gerne Produktempfehlungen von uns.
Richtig, deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Newsletter abonniert und ansonsten, Tati, was nächste Folge kommt, wissen unsere Zuhörer jetzt schon. Es kommt die zweite Folge eurer Geheimtipps. Bis dahin, ich freue mich drauf.
Schöne Woche euch, Herzis. Der Haut und Herz Podcast wird produziert von Sepia. Die Redaktion übernimmt Tatjana Braun. Moderiert wird von Felix King. Aufnahmeleitung Florian Bresemmler. Die Musik stammt von Felix King und Luke Larson. Ein besonderer Dank geht an die Deutsche Stiftung Kinderdermatologie und die B. Braun Stiftung. Und natürlich möchten wir dir danken für dein Interesse und dafür, dass du Teil unserer Podcast-Community bist. Hast du Fragen, Anregungen oder Feedback? Dann kontaktiere uns gerne über unseren Instagram-Account die_kinderhaut_docs. Für weitere wertvolle Tipps abonniere unseren Newsletter Kinderhaut Kompass. Bis zum nächsten Mal und alles Liebe, dein Team von Haut und Herz.